Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über eine weitere Hiobsbotschaft aus der deutschen Solarindustrie. Außerdem schauen wir uns an, welche Entwicklungen Japan zum günstigen Urlaubsland gemacht haben. Wir haben Montag, den 29. April und ich bin Anis Mitschijewitsch. Ja, wenn wir an der Stelle mal für einen kurzen Augenblick ausklammern, dass dieser Song von einem heroinabhängigen Pärchen handelt, das nicht von der Droge loskommt, dann könnte er durchaus als aktueller Soundtrack für Japan-Urlauber herhalten. Denn ausländische Touristen sind gerade big in Japan. Das liegt vor allem daran, dass die jahrzehntelange Deflation die Preise dort regelrecht eingefroren hat. Und zwar ungefähr auf dem Stand des Jahres 2000. Genau in diesem Jahr kam übrigens auch dieses Cover des Alphaville-Welthits heraus. Ja, und wir in Europa haben nach dem russischen Überfall auf die Ukraine das krasse Gegenteil erlebt. Die Preise sind rasant nach oben geschossen. Das macht den Kontrast zu Japan aber noch größer. Und wenn man jetzt noch die Wechselkurseffekte mit in die Gleichung aufnimmt, die auf die historische Yen-Schwäche zurückzuführen sind, dann versteht man, warum Japan ein Schnäppchenparadies für ausländische Urlauber geworden ist. Und das hat sich inzwischen auch rumgesprochen. Im März kamen mehr als 3 Millionen ausländische Touristen nach Japan. Ein Rekordwert. Und was die Japaner davon halten, das verrät uns heute Martin Kölling, unser Korrespondent in Tokio. Und unsere Auslandschefin Nicole Bastian nimmt die Perspektive der Japan-Urlauberin ein. Außerdem sprechen wir über die Krise in der deutschen Solarindustrie. Nachdem das Photovoltaikunternehmen Meyer Burger seine Modulproduktion im sächsischen Freiberg schon Ende März eingestellt hat, stehen die Bänder bei Solarwatt ab dem 1. August vorerst still. Ob damit das Schicksal der deutschen Solarindustrie besiegelt ist, das erklärt uns heute Katrin Witsch, die Leiterin des Handelsblatt Energieteams. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Heute mit meiner Kollegin Anke Rezma. Hallo Anke.
Hallo Anes.
Ja, heute geht es ja an den europäischen Aktienmärkten bergab. Was ist der Grund?
Ja, es gibt enttäuschende Zahlen zur Inflation aus Deutschland und das macht Anleger halt so ein bisschen nervös. Der deutsche Leitindex DAX, der ist so um 0,2% im Minus bei rund 18.100 Punkten. Ist jetzt nicht so viel, aber er hat halt so, als die ersten Preisdaten aus den einzelnen Bundesländern kamen, ins Minus gedreht. Die kommen halt immer zuerst, bevor die Gesamtzahl dann am frühen Nachmittag kommt. Und auch der Eurostoxx 50, der führende Eurozonenindex, der liegt auch so 0,3 im Minus, ist unter die 5.000-Punkte-Marke gerutscht. Und ja, das Ganze wird auch nicht wieder aufgehellt, weil auch die Wall Street so ein bisschen unentschlossen geöffnet hat gerade. Da sind die Indizes mal im Plus, mal im Minus. Also es gibt auch keine wirklich positiven Impulse.
Es ist jetzt aber schon ein bisschen verwunderlich, dass die Inflationsdaten aus Deutschland nicht so gut bei den Aktionären ankommen, denn die haben sich ja eigentlich nicht verschlechtert, wie viele erwartet hatten.
Ja, so kann man das sehen. Wir sind ja sozusagen auf einem Rückzug der Inflation in den letzten Monaten gewesen. Aber es ist eben auch eine Stabilisierung auf einem bestimmten Niveau und der weitere Rückgang ist eben gebremst worden, ist ausgefallen. Und Obwohl Volkswirte sogar mit einem leichten Anstieg gerechnet haben, nämlich auf 2,3% für Gesamtdeutschland. Jetzt sind es ja nur 2,2% geworden. Aber insgeheim hatten Anleger wohl offenbar mit einem weiteren Rückgang gerechnet und mit der Hoffnung auf die Bestätigung, dass die Europäische Zentralbank jetzt wirklich dann im Sommer anfangen kann mit ihrer Zinswende.
Ja, dann lass uns jetzt nochmal auf die Einzelwerte schauen. Da stand heute unter anderem die Deutsche Bank Aktie im Fokus. Die ist nämlich abgestürzt. Warum?
Ja, die Deutsche Bank Aktie ist um mehr als 9% abgestürzt. Also eine Aktie kostet jetzt weniger als 15 Euro. Und das liegt daran, dass der größten deutschen Bank nun doch eine milliardenschwere Nachzahlung an frühere Postbank-Aktionäre droht. Sowieso so bei der Deutschen Bank reihen sich negative Nachrichten. Es gab einen Rüffel von der Finanzaufsicht BaFin. Und eine sehr holprige IT-Umstellung und Streiks in der Belegschaft und jetzt eben auch noch diese mögliche Milliarden-Nachzahlung an die Postbank-Aktionäre. Also dieser Ärger mit diesem eingegliederten Privatkundeninstitut Postbank, der reißt nicht ab. Und jetzt fürchten halt die Anleger, dass es keinen zweiten Aktienrückkauf in diesem Jahr gibt. Aktienrückkäufe stützen ja immer den Kurs. Und ja, dieser Frust hat dazu geführt, dass viele halt die Aktie verkauft haben. Denn die Deutsche Bank hat selber offen gelassen, ob es nach dem Abschluss eines Rückkaufprogramms bis Juni jetzt, ob sie ein zweites beantragen werden. Denn sie müssen jetzt immerhin 1,3 Milliarden Euro im zweiten Quartal zurückstellen für eine mögliche Entschädigung der Postbank-Aktionäre. Und das ist im Grunde so viel wie ihr Nettogewinn im ersten Quartal. Also das müssen sie erstmal tun, bevor sie dann sehen können, ob noch ein Aktienrückkauf ein weiterer möglich ist oder nicht.
Ja, also keine gute Laune bei Deutsche Bank Aktionärinnen und Aktionären. Ganz anders sah es hingegen aus beim Medizintechnikkonzern Philips. Da stieg die Aktie zwischenzeitlich sogar um mehr als 45% heute. Was war da los?
Ja, Philips hat sich in einem Streit mit der US-Gesundheitsbehörde FDA verglichen. Also die haben einen Vergleich geschlossen. Da ging es um den Rückruf von schadhaften Beatmungsgeräten. Und die haben einen Vergleich geschlossen, der auch immerhin 1,1 Milliarden Dollar beträgt. Aber das kam recht überraschend für Anleger, also auch viel früher als erwartet. Und offenbar wurde da erwartet, dass das halt noch viel mehr kostet, sozusagen diesen Ärger loszuwerden. Und deswegen ist die Aktie halt richtig hochgesprungen.
Und dann zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema eingehen, was wir in unserem heutigen Schwerpunkt noch vertiefen werden, da dann aber mehr aus der Urlauberperspektive. Und zwar geht es um die japanische Landeswährung, den Yen. Der hat heute einen ziemlich auffälligen Kurssturz hingelegt. Kannst du vielleicht nochmal die Ereignisse nachzeichnen?
Ja, zunächst hat der Yen halt verloren gegenüber dem US-Dollar und kostete ganz kurz mehr als 160 Yen für einen Dollar. Und dann hat sich der Kurs mehr oder weniger binnen einer Stunde stabilisiert. Also ist halt hochgesprungen auf 156 Yen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Da sind sofort Spekulationen aufgekommen, ob der japanische Staat interveniert hat, weil solche Sprünge sind eigentlich unüblich.
Auf dem Devisenmarkt, ne? Ja.
Genau.
Ja.
Der Yen verliert seit Monaten ja an Wert. Und zuletzt hat sich der Verfall noch beschleunigt. Das ist ja auch ein Grund, weswegen diese Marke von 160 Yen pro Dollar gerissen wurde. Wie gesagt, diese abrupte Kehrtwende, da wird halt davon ausgegangen oder wird spekuliert, ob der japanische Staat eben Yen gekauft hat, also die Währung künstlich verknappt hat gegen Dollar. Und sowas festigt natürlich dann den Kurs sofort wieder.
Genau, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht klären, ob dies am Montag tatsächlich erfolgt ist. Anke, vielen Dank für das Marktupdate.
Sehr gerne.
Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
War's das mit der deutschen Solarindustrie? Nachdem Meyer Burger seine Modulproduktion im sächsischen Freiberg schon Ende März eingestellt hat, stehen die Bänder bei Solarwatt ab dem 1. August still. Vorerst, wie es heißt, aber große Hoffnungen, dass sich die Lage grundlegend verbessert, hat Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus kaum. Meine Kollegin Katrin Witsch hat mit ihm gesprochen und kennt die Hintergründe. Hallo Katrin.
Hallo Anis.
Warum stellt Solarwatt seine Produktion in Deutschland ein?
Naja, das ist eigentlich das Thema, was wir schon seit Monaten haben, nämlich dass eine wirtschaftliche Produktion hier in Deutschland nicht möglich ist, weil die chinesischen Marktführer gerade ganz, ganz viele Module auf den europäischen Markt schmeißen zu Preisen, zu denen sie selber kein Geld mehr verdienen. Und deswegen verdienen die europäischen Produktionen, die ja auch vorher es schon sehr, sehr schwierig hatten gegen die Billigkonkurrenz aus China, heute überhaupt kein Geld mehr und machen sehr, sehr viel Minusgeschäft. Und deswegen sind jetzt nach und nach, du hast es ja schon erwähnt, die Produktion hier geschlossen worden. Und jetzt der aktuellste Fall ist eben Solarwatt.
Und die ganze Entwicklung wird dadurch noch verstärkt, dass die US-Amerikaner die chinesischen Solarmodule nicht haben wollen.
Genau, das ist das Problem, dass die US-Amerikaner Begrenzungen eingeführt haben und sie wollen keine chinesischen Module mehr auf dem Markt oder nur noch unter ganz strengen Auflagen. Ähnlich haben das mittlerweile auch die Inder gehandhabt. Das heißt, den chinesischen Anbietern bleibt eigentlich nur der europäische Markt und dahin, um überhaupt was loszuwerden. Die haben die Lager auch voll. Da schmeißen die gerade alles nach Europa zu Preisen. Da kann niemand Geld verdienen und das sagen mittlerweile tatsächlich auch die Weltmarktführer aus China selbst. Also auch die sagen, wir verdienen kein Geld mehr. Es ist auch bei denen ein Unternehmenssterben im Moment.
Also wirklich eine Ausnahmesituation in der Branche aktuell. Was bedeutet denn die Entscheidung für die Beschäftigten von Solarwatt?
Für Solarwatt sind das jetzt 190 Jobs, die da betroffen sind. Das Unternehmen hatte Ende vergangenen Jahres schon einmal knapp 90 Leute entlassen. Und das sind natürlich die Menschen, die in der Modulproduktion gestanden haben in Dresden, die dem Unternehmen, sage ich jetzt mal, auch in den letzten Monaten vor allem natürlich die Treue gehalten haben, die nicht gegangen sind, die gehofft haben, dass sich was ändert. Ja, und die haben am Montagmorgen darüber Kenntnis bekommen, dass das nicht der Fall ist, dass die Modulproduktion schließen wird. Und Solarwatt wird versuchen, so viele wie möglich umzuschulen. Aber weil die meisten Stellen eben bei der Installation, bei der Montage gebraucht werden, dafür muss man extrem flexibel sein. Da muss man bereit sein, umzuziehen. Das können viele schlicht einfach nicht leisten, gerade wenn man Familie hat. Und deswegen wird man natürlich auch nicht alle übernehmen können, nicht alle umschulen können. Aber es hat sich eigentlich schon gezeigt, zumindest hat Solarwatt mir das so geschildert, dass auch die Leute aus dem letzten Jahr relativ gut in Arbeit gekommen sind, weil natürlich, wir wissen es alle, Fachkräftemangel. Deswegen ist natürlich zu hoffen, dass hier die Betroffenen auch recht schnell einen neuen Job finden.
Gibt es denn noch weitere Solarmodulproduzenten in Deutschland, die es Meyer Burger und Solarwatt gleich tun könnten und ebenfalls ihre Produktion stoppen könnten?
Ja, es gibt noch Hecker Solar, die sind in Chemnitz und die haben auch ihre Produktion mittlerweile auf Minimal laufen. Also da geht gar nicht mehr so viel, aber sie halten sie noch auf. Sie haben einen Standort zugemacht, der gehört aber nicht direkt zum Unternehmen, sondern das ist ein Tochterunternehmen. Und deswegen offiziell läuft die Produktion noch. Da muss man schauen, wie lange noch. In einem Gespräch mit uns hatte Hecker Solar auch letztes Jahr schon gesagt, das werden sie nicht ewig durchhalten können. Also auch hier wird in den nächsten 6 Monaten die Entscheidung fallen müssen, weil das natürlich alles Geld kostet.
Wir hatten ja auch schon vor einigen Monaten hier im Podcast darüber gesprochen, dass die Hersteller lange auf Unterstützung von der Politik gehofft hatten. Zumindest auf nationaler Ebene ist die jetzt aber ausgeblieben, denn das Solarpaket 1, das vergangenen Freitag von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, sieht keine Unterstützung für die Solarmodulproduzenten vor. War das jetzt also der Todesstoß für die Branche in Deutschland?
Ja, also natürlich muss man sagen, dass die Branche in den letzten Jahren schon so leise vor sich hingestorben ist. Seit der letzten Solarkrise 2012 war nicht mehr viel übrig. Und das war jetzt aber natürlich, weil die Situation nochmal so extrem zugenommen hat mit den Billigmodulen aus China, die dann nochmal innerhalb von wenigen Monaten um 50% im Preis gefallen sind und den Weltmarktpreis gedrückt haben. Das war dann eine Situation, die hat den Unternehmen den Todesstoß gegeben. Und ja, da hätte es politisch-finanzielle Hilfen gebraucht. Aber auch hier sind die Meinungen geteilt. Also ne, wäre das dann eine ewige Finanzierung gewesen? Hätte das der Branche geholfen? Was will man mit so wenig Produktion? Also hier gibt es durchaus geteilte Meinungen. Wir haben unter anderem mit Jens Jüdekum gesprochen von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, mit dem Ökonomen. Und auch er hat gesagt, das ist der Lauf der Dinge. Ne? In China ist jetzt das Land, wo die Massenproduktion aufgebaut ist. Und hier muss man schauen, dass es hier eben noch Forschung und Innovation gibt. Aber wenn es hier keine Produktion mehr gibt, dann ist das eben auch schwer mit der Forschung und der Innovation hier vor Ort.
Katrin, vielen Dank für die Einordnung. Gerne. Ja, und Katrins Exklusivstory zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Sonst sprechen wir hier im Podcast eher selten über mögliche Urlaubsziele, aber heute wollen wir mal eine Ausnahme machen. Und das hat auch einen Grund. Denn am Beispiel von Japan lässt sich sehr schön erklären, wie wirtschaftliche Gegebenheiten ein Land zum Schnäppchenparadies für Urlauber machen können. Martin Kölling, unser Korrespondent in Tokio, nimmt dabei die Rolle des quasi Einheimischen ein und unsere Auslandschefin Nicole Bastian schildert ihre Erfahrungen aus der Perspektive einer Urlauberin. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja Martin, kannst du uns zunächst mal erklären, warum Japan für Urlauber gerade so günstig ist?
Ja, das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass wir jetzt gerade eine historische Yen-Schwäche erleben. Gerade heute hat sie einen historischen Höhepunkt erreicht. Der Euro ist nämlich so stark wie noch nie gegenüber dem Yen. Für einen Euro kriegt man derzeit 170 Yen, das sind ungefähr 40% mehr als noch vor 2 Jahren. Also das ist schon mal ein großer Aspekt. Und der zweite Grund, der reicht bis in die 90er Jahre zurück. Während andere Länder Inflation erlebt haben, hatte Japan Deflation. Das heißt, das Preisniveau ist hier im Prinzip auf dem Stand von 2000 eingefroren worden. Bisschen höher vielleicht, aber die Preise sind halt eingefroren worden auf dem Stand von dem Jahr 2000, während sie in Europa ja doch deutlich gestiegen sind.
Ja, das ist ja jetzt natürlich eine wahre Traumvorstellung aus deutscher Sicht. Und Nicole, du hast erst vor nicht allzu langer Zeit selbst Urlaub in Japan gemacht. War denn dieser Preisunterschied, den Martin hier gerade skizziert hat, im Vergleich zu Deutschland aus deiner Sicht deutlich spürbar?
Total spürbar. Ich war im November in Japan für 3 Wochen, Anis, und bei mir war es so, dass ich einerseits diesen Vergleich zu Deutschland eben hatte und andererseits habe ich Japan damals, ich habe auch immer in Japan gearbeitet, vor 15 Jahren verlassen und das, was Martin eben sagte, dass sich die Preise in vielen Dingen fast überhaupt nicht verändert haben, das fiel mir dann eben in diesem 15-Jahres-Vergleich total auf und der Wechselkurs eben auch. Es war das erste Mal und ich war ja wirklich lange und oft in Japan, es war das erste Mal, dass ich Japan für mich günstiger angefühlt hat als Deutschland. Ein völlig anderes Reisegefühl. Und das erleichtert das Mitbringsel kaufen und das Übernachten und das Essen gehen durchaus.
Ja, also man könnte sagen, die Preise sind wie in einer Zeitkapsel gefangen geblieben in Japan. Und Martin, ich hatte dich ja jetzt als quasi Einheimischen eingeführt. Wie lange arbeitest du denn eigentlich schon in Japan? Vielleicht müssen wir das an der Stelle nochmal erwähnen.
Ja, ich bin jetzt schon seit dem Jahr 2000 hier und ich habe auch Zeiten erlebt, wo es anders war, wo der Euro halt sehr schwach war und ich mir dann so eine Kartoffel angeguckt habe und sie gefragt habe, soll ich dich kaufen oder nicht, weil der Euro so schwach war und der Yen so stark. Also das hat sich aber derzeit geändert.
Ja, absolut. Nicole, was hat dich denn im Rahmen deiner letzten Reise mit Blick auf die Preise in Japan besonders überrascht?
Also überrascht hat mich vor allen Dingen, wie einfach es ist, sich Unterkünfte zu buchen. Also so Plattformen wie Booking.com oder so, da sind mittlerweile auch ganz viele japanische Unterkünfte. Und du hast auch mittlerweile ein anderes Angebot. Junge Menschen auf dem Land machen sich teilweise eine Art Nebeneinkunft auf, indem sie alte Bauernhäuser zum Beispiel renovieren und vermieten eben. Die Einfachheit und die Günstigkeit des Übernachtens, das war Wahnsinn. Ich habe teilweise wirklich mit einer Freundin zusammen haben wir dann in so einem Tatami-Zimmer mit eigenem Tatami-Wohnzimmer und so weiter. Und wir haben 35 Euro die Person bezahlt oder so. Also wirklich, wirklich gute Preise.
Ich glaube, Tatami-Wohnzimmer musst du noch erklären an der Stelle.
Du hast traditionell eingerichtete Häuser, wo du Reismatten hast, auf denen du eben schläfst und isst und so weiter.
Ja, und jetzt auch retrospektiv betrachtet, auch ein großer Unterschied zu früher?
Naja, die Preise in Japan sind nicht gesunken, sondern sie sind ungefähr gleich geblieben. Aber du hast ein anderes Angebot eben. Du hast ein breiteres Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten und eben für uns in Euro gedacht, sehr viel günstiger wegen des Wechselkurses. Das macht halt was aus. Ich habe mir im November auch eine japanische Trommel gekauft, weil ich trommle. Und diese 40%, von denen Martin eben sprach, die machen sich natürlich bei solchen Investitionen, wo du mal locker über 1000 Euro bist, richtig, richtig bemerkbar. Und du sparst, wenn du was ausgibst. Aber im Vergleich durch den Wechselkurs mehrere hundert Euro.
Ja, und das klingt natürlich alles ganz toll aus unserer Sicht. Wobei man sagen muss, und Martin hatte es ja auch schon erwähnt, dass der Grund dafür, also die jahrzehntelange Deflation mit stagnierenden Löhnen, mit stagnierenden Preisen, natürlich eine sehr schwierige wirtschaftliche Phase für Japan war.
Ja, jetzt inzwischen geht es ja auch mit den Preisen aufwärts und das erste Mal seit 30 Jahren sind die Gehälter jetzt auch ordentlich gestiegen, sodass einige Japaner auch auf steigende Reallöhne hoffen können. Das ist schon eine Neuerung. Also hier in Japan gibt es gerade eine Trendwende hin zu mehr Inflation. Also das merkt man schon sehr deutlich. Die Psychologie ändert sich ein bisschen. Die Unternehmen werden aggressiver, was eben auch damit zu tun hat, dass sie aggressiver werden müssen und mehr investieren müssen, weil eben in Japan die Arbeitskräfte ausgehen.
Ja, und wir hatten ja Mitte März über die geldpolitische Wende in Japan gesprochen. Die Bank of Japan hat erstmals seit 17 Jahren die Zinsen erhöht. Und viele Japaner müssen jetzt das Wirtschaften neu lernen, denn viele sind es gar nicht mehr gewohnt, dass es überhaupt Zinsen gibt. Was auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass Japan für ausländische Touristen ein Schnäppchenparadies geworden ist. Und ich habe dazu eine Zahl rausgesucht, die das wachsende Interesse auch gut widerspiegelt. Im März waren nämlich erstmals mehr als 3 Millionen ausländische Reisende in einem Monat in Japan. Das ist ein absoluter Rekordwert. Was mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage führt, Martin, wie reagieren denn die Japaner auf diese wachsenden Besucherströme?
Ja, es gibt im Prinzip zwei Reaktionen. Die eine ist, man heißt Touristen willkommen. Gerade im Gaststättensektor sind natürlich, und bei den Hotels sind Touristen natürlich hoch willkommen. Auch bei den Kaufhäusern in der Innenstadt, da steigen die Umsätze. Japan ist vielleicht eines der wenigen westlichen Länder, wo Kaufhäuser derzeit steigende Umsätze verbuchen. Auf der anderen Seite gibt's halt auch Sorge, einfach weil die zusätzlichen Touristen aus dem Ausland ein japanisches Problem verstärken, nämlich das des Übertourismus. An Wochenenden, Feiertagen und Ferien sind hier die bekannten Hotspots generell schon von Japanern überlaufen. Und jetzt kommen noch die Ausländer dazu nach der Corona-Krise wieder. Ne? Und das verschärft das Problem noch. Und dazu kommt dann eben noch dazu, dass sich einige Ausländer dann halt auch nicht so zurückhaltend wie die Japaner verhalten. Das führt dann eben in Städten wie Kyoto auch schon dazu, dass Ausländer aus im traditionellen Unterhaltungsviertel Gion, wo die Geisha sind, aus privaten Gassen ausgesperrt wurden, weil sie eben den Geisha und den Maiko, also den Geisha-Auszubildenden, auflauern, um dann mit ihnen Fotos zu machen. Sie berühren dann fassen dann die Seidenkimonos an oder fassen sogar die Haarpracht der Geishas und Maikos an. Und das kommt natürlich nicht gut an. Deswegen haben die Anwohner die Reißleine gegriffen und eben diese privaten Gassen für Ausländer erstmal gesperrt.
Vielleicht kann ich da noch so ein bisschen ergänzen. Es ist eben nicht nur Kyoto, sondern es gibt zum Beispiel so berühmte alte Reetdachdörfer. Shirakawa-go ist eins davon. Und wenn du da bist, merkst du, dass einfach wahnsinnig viel los ist. Du merkst diesen Overtourism. Nicht nur von Ausländern, sondern auch von Japanern selber. Die natürlich durch den schwachen Yen eher in Japan jetzt Urlaub machen, weil die Auslandsreise sich für sie natürlich prozentual deutlich verteuert, sodass das Urlaubserlebnis teilweise ein bisschen einschränkt. Und der Tipp da wirklich ist, die ausgetretenen Urlaubspfade ein wenig zu meiden und weiter in die Region reinzufahren, weil da merkst du es wirklich noch nicht und kannst das doppelt genießen gerade.
Ja, genau. Und du hast ja gerade schon erwähnt, das Problem ist quasi doppelter Natur. Also die Japaner, für die es sich nicht lohnt, im Ausland Urlaub zu machen, und natürlich die attraktiven Bedingungen für ausländische Touristen. Und man muss ja sagen, das, was gerade passiert, ist ja durchaus im Sinne der japanischen Regierung, denn die will ja die Zahl der ausländischen Touristen bis zum Jahr 2030 von 32 Millionen von vor der Corona-Pandemie auf 60 Millionen fast verdoppeln. Martin, du hast ja gerade erwähnt, dass die Hotspots wie beispielsweise das Gion-Viertel in Kyoto jetzt schon überfüllt sind und die Anwohner alles andere als begeistert sind. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist halt ein Problem, das ja nicht nur Japan wahrscheinlich betrifft, sondern eben viele Länder, wo es eben sehr, sehr stark frequentierte touristische Ziele gibt. Mhm. Die Regierung versucht das dadurch zu bekämpfen, dass sie den regionalen Tourismus fördert. Also der Ministerpräsident Fumio Kishida hat das im Prinzip auch zur Chefsache erklärt. Es fließen sehr viele Gelder in die Region. Zum einen, um Infrastruktur dort auszubauen, zum anderen eben auch, um mehr Werbung zu machen. Und das hat teilweise auch schon funktioniert. Also vor der Corona-Pandemie beispielsweise, ich glaube, es war der National Geographic und auch Lonely Planet, da haben die beiden Reiseführer Japans Nordosten als eine der globalen Top-Reiseziele aufgenommen. Ja, also es gibt Erfolgsbeispiele schon in Japan, wo es wenigstens bei Reise-Insidern schon durchgedrungen ist, dass es mehr gibt als Tokio und Kyoto und dann noch einige andere Ziele. Und der Vorteil, wie Nicole ja schon sagte, an diesen abseitigen Reisezielen ist, dass sie nicht überlaufen sind. Ja, nicht einmal Japaner fahren da so oft hin. Das heißt, man erlebt noch ein ganz altes, traditionelles Japan teilweise, ohne eben die negativen Begleiterscheinungen von Übertourismus.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Ja, Nicole, und eine Sache steht dem vollumfänglich günstigen Japan-Erlebnis dann doch im Weg, und das sind die aktuell ziemlich hohen Flugpreise. War das in deinem Fall auch so?
Das war so. Das hatte dann sogar zur Folge, dass wir den eigentlich geplanten Family-Urlaub mit 4 Leuten in den Herbstferien nicht gebucht haben, weil die Flugpreise gerade in den Ferienzeiten halt sehr hoch sind und ich dann im November lieber geflogen bin. Wir hätten damals, glaube ich, 1.500 Euro pro Person, also für eine Familie 6.000 Euro für die Flüge bezahlt. Das war uns dann doch zu viel. Ich habe auch hier mit dem Deutschen Reiseverband gesprochen und die sagten, dass diese Flugkapazitäten, die immer noch unter den Vor-Corona-Zeiten liegen, eben im Moment der Faktor sind, der die Zahl der Japan-Reisenden limitiert und eben auch die Preise deutlich nach oben katapultieren lässt bei den Flügen.
Mhm. Ja, Martin, ich kann mir vorstellen, und du hast es ja selbst schon anklingen lassen, dass die Japaner jetzt natürlich auch mit Preiserhöhungen auf diese Besucherströme reagieren werden. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, welches Zeitfenster hat man jetzt noch als Deutscher, als Europäer, um günstig Urlaub in Japan zu machen?
Also, ich würde schon sagen, ein paar Jahre könnte das so weitergehen. Zum einen ist ja der Preisunterschied so hoch und die Inflation hier in Japan so gering, also dass die Preise im Land in Yen gerechnet nur sehr langsam ansteigen werden. In der Hauptreisesaison wird es natürlich schwierig, da legen dann die Hotels natürlich, verlangen die Hotels dann schon Sonderzuschläge. Ja, da wird es dann schon sehr teuer. Aber wenn man es eben sich leisten kann, außerhalb der Hauptsaison, außer nicht im Sommer zu kommen, dann ist es schon. Dann denke ich, hält es lange an. Und die große Frage ist, wie lange bleibt der Yen so schwach? Das kann keiner so recht sagen. Ich vermute mal, dass es noch wenigstens bis ins kommende Jahr so bleiben wird, bis es zu einer richtigen Wende kommen wird. weil dann unter Umständen die Bank von Japan die Zinsen eben weiter anheben wird und dadurch der Yen vielleicht im Wert steigen könnte.
Es ist ja jetzt schon so, dass wenn man mit Japanern spricht, die immer von den Preiserhöhungen sprechen, das ist das Gefühlte der Japaner, es hat sich ja auch die Mehrwertsteuer erhöht, aber wie Martin schon sagte, das für uns Entscheidende, wenn du auf die Preise guckst, ist im Moment der Wechselkurs und der überkompensiert das total und deswegen ist die entscheidende Frage, wann der Wechselkurs dreht, ne?
Hat das auch was mit den Aktivitäten der Investoren zu tun, für die Japan jetzt natürlich auch deutlich attraktiver wird?
Also Japan ist für Investoren schon länger attraktiv, besonders im Immobilienbereich. Kommerzielle Immobilien waren schon lange ein Schwerpunkt von globalen Investoren. Derzeit sind es auch Hotels. Viele Hotels strömen nach Japan, weil es eben besonders im Bereich der Luxushotels einen großen Mangel gibt. Und da wird sich... Also das ist derzeit ein richtiger Boom, der dort stattfindet im Bereich Hotelwesen.
Spannend fand ich ja auch, dass Warren Buffett in die 5 japanischen großen Handelshäuser investiert hat, weil er gesagt hat, die sind quasi unterbewertet. Und Martin sagte ja gerade, die Einzelhandelsumsätze gehen hoch. Die japanischen Handelshäuser sind super positioniert, was ihr globales Netzwerk angeht. Also es gibt schon auch spannende Investoren-Stories in Japan.
Ja, und über die werden wir vielleicht bei anderer Gelegenheit hier im Podcast sprechen. Nicole, Martin, vielen Dank euch beiden für die spannenden Eindrücke.
Gerne.
Ja, auf Wiederhören und dann vielleicht bald willkommen in Japan.
Ja, sehr gerne. Und das war's auch schon wieder für heute. Falls auch Sie Japan-Erfahrungen gemacht haben zuletzt, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken und zwar an die Nummer, die Sie in den Shownotes finden. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijevic. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Lukas Teppler und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Morgen kapern übrigens die Kollegen von der Wirtschaftswoche unseren Podcast, nur dass Sie sich nicht wundern. Wir sind schon gespannt, wie Sie unser kleines Experiment finden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.